Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen in der Diskothek vom Schauspiel Leipzig zur Präsentation der Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2019 in der Kategorie Belletristik. Ich bin Carsten Tesch von MDR Kultur.
Und mein Name ist Jörg Plath von Deutschlandfunk Kultur. Und wir wollen mit Ihnen etwas machen, was vielleicht nicht allzu häufig passiert, nämlich ein Literatur-Speed-Dating. Wir haben 4 Autoren in 1,5 Stunden zu verarzten, kennenzulernen. Einer der Nominierten, es sind ja 5, ist leider verhindert. Matthias Navrat mit dem Roman Der traurige Gast nominiert. Er kann also nicht, aber die anderen 4 sind da, sitzen hier in der ersten Reihe. Und wir werden mit ihnen sprechen und eine kurze Lesung hören.
Ja, und wir haben hier mit der Diskothek einen sehr guten Ort, weil die Diskothek ist beim Schauspiel Leipzig der Ort für Gegenwartsdramatik, Labor, für Experimente.
Und wir fangen jetzt auch gleich an, nämlich mit Kena Kusanit. Frau Kusanit, meinen herzlichen Glückwunsch. Sie haben einen ersten Roman, Ihr Debüt, vorgelegt. Und Sie sind gleich für einen der wichtigsten deutschen Literaturpreise nominiert worden. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Sie sind 1979 in Berlin geboren. Sie haben bisher 2 Lyrikbände und Sie haben Essays veröffentlicht. Sie haben altorientalische Philologie und Ethnologie studiert und dabei und dafür auch Sprachen gelernt. Und da muss ich ablesen, Akkadisch, Hethitisch und Sumerisch. Ihr Roman heißt Babel und Sie erinnern sich an Babylon. Und Sie erzählen von einem Mann, der einen recht langen Namen hat. Johann Gustav Eduard Robert Koldewey. Kurz Robert Koldewey, so heißt er auch bei Ihnen. Und er ist eben der Mann, der Babylon, den Turm zu Babel und das Ishtar-Tor ausgrub am Euphrat im heutigen Irak. Und das Ishtar-Tor können Sie heute ja noch betrachten mit seinen leuchtenden Ziegeln im Berliner Pergamon-Museum neben dem Altar, dem Pergamon-Altar. Wie kamen Sie darauf, über diesen Mann, den, glaube ich, niemand kennt, also ich kannte ihn jedenfalls nicht, über diesen Mann zu schreiben?
Ja, das war in der Tat dann im Pergamon-Museum vor dem Ishtar-Tor, als mir aufgefallen ist, es gibt sehr viele schöne Sachen hier aus dem alten Orient zu betrachten. Man erfährt ziemlich viel, 3000 Jahre Geschichte, aber eigentlich erfährt man rein gar nichts, also damals zumindest ungefähr vor 10 Jahren, über die Umstände der Grabung, also wie das Ganze freigelegt wurde, von wem und wie es überhaupt nach Berlin gekommen ist. Und in dieser Situation habe ich einfach mal die Sache anrecherchiert und dann bin ich auf diesen Mann gestoßen, den ich eigentlich im Studium schon hätte kennen müssen, weil ich habe Tontafeln übersetzt aus der Grabung, die er geleitet hat.
Das ist ja eine historische Figur. Sie hätten auch eine Biografie schreiben können.
Eine Biografie. Ja, hätte ich machen können. Ich glaube, ich bin etwas grenzenüberschreitend unterwegs und halte mich nicht so gern an Genregrenzen und habe vielleicht auch eine eigene Art, mit Texte zu schreiben oder zu recherchieren. Vielleicht selber wie so eine Art Archäologin, dass ich mir einfach immer vornehme, die Geschichte so ausgrabe, wie Robert Koldewey Babylon ausgegraben hat. Und das hat dann sich selbst so eine Form gesucht und die habe ich einfach zugelassen.
Berlin, denn da kommt der Koldewey her. Da ist er auch. Im Buch erinnert sich an einen Besuch beim Kaiser in dem kaiserlichen Berlin 1913 ist das. Und Babylon, da denkt man natürlich sofort an die Fernsehserie, von der Sie sicherlich auch einiges gesehen haben oder Sie was wahrgenommen haben. Sie haben offenbar im gleichen Zeitraum, wie Tom Tykwer den Film gedreht hat, an Ihrem Roman geschrieben. Lag das in der Luft?
Das lag in der Luft. Ja, vermutlich, nehmen wir es an. Ist in der Tat so, dass ich während meiner Arbeit davon erfahren habe, dass er diese Reihe plant und kurz Moment Angst bekam und dachte, jetzt muss ich das ganz anders umplanen und anders schreiben, weil er jetzt sozusagen diesen Mythos Babylon, den ja Robert Koldewey zurückgeholt hat in die historische Realität, ja, also diese Babylon-Besessenheit in Berlin, hat ja eine Grundlage und die ist ja diese Ausgrabung. Und zu Tom Tykwer, mit ihm bin ich dann sozusagen eine kleine Wette eingegangen, von dem er natürlich nichts wusste und dachte, okay, du hast jetzt hier so eine Fernsehserie vor dir mit, ich weiß nicht wie viel Folgen, da werde ich es doch irgendwie schaffen, vorher dieses Buch endlich mal zu beenden. Aber ich habe es nicht geschafft, er hat gewonnen.
Ihr Roman ist ziemlich ungewöhnlich. Sie haben nämlich einen ziemlich passiven Helden. Der ist zu Anfang krank, er liegt vor allen Dingen herum, er meint eine Blinddarmentzündung zu haben. Er blickt auf die Früchte der Arbeit, nämlich 500 Kisten mit mehreren Zehntausenden Splittern, farbigen Splittern von dem Ishtar-Tor und anderen Ausgrabungsteilen, aber er liegt vor allen Dingen rum. Und dann im zweiten Teil, es gibt zwei Teile im Roman, da geht er über die Prozessionsstraße von Berlin und da geht eine Engländerin entgegen, die uns ja vorher vorgestellt wurde als Frau Bell, aber er kommt nicht an. Die Engländerin tritt nicht auf, der Roman endet einfach. Das ist ein bisschen überraschend. Ein historischer Roman, würde man zunächst mal denken, gewaltige Ausgrabungen, große Verflechtungen, alle europäischen Mächte, jedenfalls die großen Nationen, graben dort. Das Osmanische Reich herrscht und kontrolliert, was ausgeführt wird. Man könnte denken, Sie hätten auch einen historischen Roman schreiben können. Das haben Sie nicht getan. Was ist denn Ihr Roman dann eigentlich?
Ja, was ist er dann? Ist das, was er ist? Er hat sich seine Form selbst ausgesucht. Es ist ja immer so, dass man also eigene Themen hat, die sich mit der Geschichte verbinden und so eine Eigendynamik entwickeln, der man dann so hinterherläuft und versucht, das unter Kontrolle zu kriegen. Und das, was sich daraus ergibt, ist halt zumindest in meinem Fall eine Mischform, könnte man sagen, aus, wenn man sich streng an Genregrenzen hält und auch an die glaubt.
Also eine Mischform finde ich eine ganz gute Beschreibung. Also es gibt Gedanken, Erinnerungen, Reflexionen und zwar kulturhistorisch vergleichende. Es gibt religiöse oder religionswissenschaftliche, weil natürlich auch, wenn man in der Antike gräbt, dann die Grundlagen des Christentums immer wieder in Frage stehen. Es gibt technisch-wissenschaftliche Gedanken oder Reflexionen zur Fotografie und zur Mathematik, auch zu Ordnungsprinzipien. Das ist ein ziemlich großes Programm und wir haben eine kleine Lesung vorbereitet. Sie haben sie vorbereitet, wo das, glaube ich, sichtbar wird. Da ist der Koldewey am Nachdenken und es wird unter anderem ein Assistent erwähnt, aber der spielt weiter keine große Rolle.
Ja, na gut. Wird auch ein Betri erwähnt, das ist der türkische Grabungskommissar, der nicht versteht, warum die Europäer schon so viel wissen von der Geschichte des Orients, über die noch nicht mal er so viel weiß, geschweige denn die Dorfbewohner vor Ort. Und es geht hier um Wahrheit. Eine der komplizierteren Stellen, ich habe die extra ausgesucht für Leipzig, ich dachte Buchstadt, das kann man machen, das verkraften Sie. Nur weil eine Sache geschrieben stehe, heiße das nicht, dass diese Sache wahr sei. Betri hatte Recht, beziehungsweise Unrecht. Vor allem weil eine Sache geschrieben stand, war sie wahr, weil man ein Vokabular benötigt, um Wahrheiten vermessen und überhaupt zum Ausdruck bringen zu können. Aber wahr war nicht sie allein. Wie sollte Koldewey das Buddensieg erklären? Die Babylonier hatten recht, als sie behaupteten, Babylon sei das Zentrum des Kosmos. Die heilige Inquisition hatte recht, als sie behauptete, die Sonne bewege sich und nicht die Erde. Galilei hatte recht, als er behauptete, die Erde bewege sich und nicht die Sonne. Newton in seiner absoluten Vorstellung des Raumes hatte recht, als er behauptete, sowohl Erde als auch Sonne bewegten sich. Denn seit einigen Jahren ging man davon aus, dass nicht nur die eine, sondern alle Ansichten wahr sein konnten, wenn man nur vorher definiert hatte, was Ruhe und Bewegung in der jeweiligen Behauptung bedeuteten. Bis vor einigen Jahren galt als unvereinbar, was formuliert war, in Unkenntnis der Möglichkeit, Bewegung relativ zu definieren. Eine Idee, die wissenschaftlich nützlicher war als die anderen drei und ihnen in dieser Weise einen posthum, aber nutzlosen Wahrheitsgehalt verlieh. Diese Relativität entschied nicht, ob Licht, Welle oder Teilchen war. Diese Relativität war so relativ, dass Koldewey zuweilen das Gefühl hatte, sie sei überhaupt keine moderne Errungenschaft, sondern eher ein Rückschritt ins Mittelalter, als man davon ausging und es auch gut hieß, dass jeder seine eigenen Vorstellungen hatte und eigene Erfahrungen in der Welt machte. Interessanterweise versuchte der heilige Anselm im Mittelalter seinen Glauben rational zu fassen und ein wissenschaftliches Argument zu finden für die Existenz Gottes, während Hume im 18. Jahrhundert seine Theorie der Naturgeschichte der Religion auf den Glauben an eine Naturordnung baute. Hier also ein Zeitalter des Glaubens, das sich auf die Vernunft stützte, dort ein Zeitalter der Vernunft, das sich auf einen Glauben stützte. Hatte nur Koldewey den Eindruck, dass sich hier etwas scheinbar endlos wiederholte? Die Babylonier hatten sich auf die Sumerer gestützt, die Assyrer und Griechen auf die Babylonier. Die abendländische Gelehrtentradition hatte sich auf die babylonische bezogen, aber sie hatte in bester Absicht vergessen, dass sie dies heimlich getan hatte. So wie Hume später großzügig ausgeblendet hatte, dass seine gesamte Argumentation auf einer Voraussetzung basierte, dem einzigen Argument, das er nicht überprüft hatte. Vielleicht schien deswegen ihr Jahrhundert, das nichts mehr ausgeblendet lassen wollte, so besessen zu sein von Erforschung der Wurzeln, die aber gewöhnlich nicht ohne Sinn nur im Verborgenen den oberirdischen Teil ihres Gewächses mit Nährstoffen versorgten. Man war daran gewöhnt, von allen Dingen, die man naturgemäß, das hieß mit den eigenen Augen oder in der Heimat, nicht sehen konnte, ein Bild zu erstellen. Eine Karte Amerikas, des Nordpols, des Orients, des eigenen Körpers. Auf die Kartierung der Welt folgte die Topographie der Organe. Man kartografierte deren Wunschstellen und legte zugleich offen, was letztlich den Tod herbeiführen würde. Man begann, den Tod zu lokalisieren, im offenen, hell erleuchteten Körper der pathologischen Anatomie. Hatte einen Vordergrund ausgeleuchtet, vor dem das Leben in den Hintergrund trat und undurchsichtig und dunkel erschien. Das pathologische Schicksal hatte sämtliche Ideen der abendländischen Geschichte verkehrt. Es hatte den Körper aufgeschnitten und fotografiert. Nun wusste man, dass darin ausgerechnet ein Blinddarm lag, der offensichtlich keine weitere Aufgabe hatte, als seinen Besitzer ohne sichtbaren Grund zu terrorisieren.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Kena Kusanit. Das war jetzt eine wirklich ziemlich schwere Stelle, glaube ich, die wir Ihnen da gezeigt haben. Und es gibt sehr viele andere Stellen, auf die ich jetzt gerne auch zu sprechen kommen möchte, denn dieser Koldewey ist ein ziemlich schräger und nicht unbedingt sozialer Typ, aber er hat ziemlich viel Ironie und er ist auch voller Komik. Er schlägt etwa die Araber, die drumherum leben, mit ihren eigenen Waffen, nämlich mit ganz langen Sitzungen. Und diese langen orientalischen Sitzungen, auf denen alles besprochen wird, bis jeder weichgeklopft ist, die werden von ihrem Erzähler auch mit Kissen aussitzen beschrieben, was ich sehr hübsch finde. Und Koldewey blickt auch mit einem solchen Abstand auf die eigene Kultur, nämlich auf Berlin. Also er sagt etwa, ja, wir haben einen gewaltigen Fortschritt gemacht seit Babylon, denn wir schmeißen unseren Müll nicht mehr vor die Tür, sondern ein bisschen weiter weg. Warum sind Ihnen Ironie und Komik so wichtig?
Oh mein Gott. Warum mir die so wichtig sind?
Na, alles ich vermute mal, Koldewey hat nicht
der ist ironisch, ich bin ironisch. Wir haben uns beide gefunden und ein kleines Fest veranstaltet in diesem Text. Nein, was soll ich sagen? Also ich bin nicht der Typ, der eher so nicht unironische, ernsthafte, traurige Geschichten schreibt. Vielleicht ist es, glaube ich, ganz einfach. Oder? Nein, der hat einfach vieles besonders gut zusammengepasst in dieser Geschichte. Themen, Personen. Zusammenhänge, Schichten, Zeiten, ja. Räume.
Zum Beispiel vielleicht Koldewey auch übrigens die Stadtmauer von Babylon mit der Berliner Stadtbahn, die ja bekanntermaßen auf einem Damm durch die Stadt fährt. Und da ist es die S-Bahn in Berlin und er sagt dann ja in Babylon, da seien es eben die Streitwagen gewesen. Man weiß dann immer oder weiß immer nicht, ob das schon wirklich historisch verbirgt ist. Auf jeden Fall kann dieser Mann mit einem weiten Horizont, in dem man manchmal auch meint, Walter Benjamin zu hören, der nach ihm gelebt hat, jedenfalls geschrieben hat.
Roland Barthes, ja. Seltsam.
Es gibt Listen in Ihrem Roman, Aufzählungen. Das ist ein gutes Mittel von modernen Erzählern, wie Sie ja auch eine offenbar sind. Aufzählungen von Wissenschaftlern auf einer Tafel am Eiffelturm zum Beispiel oder Listen von Arbeitern bei Ausgrabungen. Warum benutzen Sie solche Listen?
Ja, die tauchten einfach auf und passten gut rein und forderten irgendwie ihren Platz. Es ist nicht so, dass ich da rangehe und sage, jetzt mache ich das mal ein bisschen modern und baue da noch eine Liste ein. Das wäre ganz gut. Nein, die sind tatsächlich bei der Recherche aufgetaucht, die Arbeiterlisten im Nachlass von Robert Koldewey. Und im Sinne der poetischen Gerechtigkeit haben sie ihren Platz eingefordert.
Wir haben Ihnen, glaube ich, einen Roman vorgestellt, der noch erlauben würde, darüber stundenlang zu reden. Das wollen wir nicht tun. Ich danke Ihnen, Frau Kusanit.
Feridun Saimoglu, herzlichen Glückwunsch zu dieser Nominierung für die Geschichte der Frau. Feridun Saimoglu hat ja die meisten Preise hier in dieser Runde und die längste Erfahrung als Nominierte auf Short- und Longlisten. Mit Kanaks Sprach 1995 hat er sich gleich erstmal eine Sprache erfunden. Das ist ein Thema, was wir heute, glaube ich, noch haben werden. Sprache erfinden. Damit hat er also auch in viel späteren Jahren weitergemacht. Er hat bekannte Romane geschrieben wie Laila und Liebesbrand. Nominiert für Liebesbrand in Leipzig 2008. Zuletzt der große Roman, der Luther-Roman Evangelio und Drehbücher, Theaterstücke und jetzt dieses Buch. Und auf der ersten Seite stehen unscheinbare 5 Zeilen, die ich glaube, die haben Sie im Kopf.
Aber nein. Nach ihren Siegen lernten die Männer, Ruhmestaten zu erdichten. Sie schrieben sich erlügend ihre Sagen. Dies ist der große Gesang, der ihre Lügen tilgt. Es spricht die Frau, es beginnt.
In dieser Zeit herzugehen, und jetzt spricht die Frau.
Ich weiß. Es klingt nach einem großen Schwindel. Es klingt nach einer großen Unverfrorenheit. Aber Sie müssen sich vorstellen, ich glaube schon an die Mittel der Literatur. Und mit den Mitteln der Literatur kann auch ein Mann mit seinem Geschlecht auf dem Papier brechen. Als ich die Idee hatte, verbot es sich mir, über diese Frauen zu sprechen, über die jeweilige Frau zu sprechen, als wäre sie ein Gegenstand der Erörterung. Dieser Abstand musste schmelzen. Dass die eigene Identität zerschmilzt, das habe ich auch im wirklichen Leben immer und immer wieder erfahren. Und hier habe ich tatsächlich, es ist natürlich eine Anmaßung zunächst einmal, als Mann den Anspruch oder den Ansatz, Geschichten zu schreiben, nicht über Frauen, sondern 10 Geschichten. Und in jeder Geschichte bin ich die jeweilige Frau in ihrer besonderen Rolle. Und es wird ja irrsinniger. Ich fange ja 1460 vor Christus an und bin mal die Frau eines Propheten, mal bin ich Antigone, mal bin ich die Frau des Erzverräters Judas, das geht so weiter, mal bin ich Brunhilde. Geht das gut? Tja.
Ich meine schon. Und bevor wir aber weiter über dieses Risiko reden, ein Gedanke noch, was die Auswahl angeht. Warum nicht Penthesilea, warum nicht Maria Stewart, Patti Smith, Michelle Obama?
Michelle Obama ist doch eine allzu privilegierte Frau. Also eine Frau, die ihre eigene Geschichte erzählen konnte. Das Buch kann man ihr kaufen. Mir ging es darum, in die Mythen, in die Legenden hineinzugehen, aber auch in die Wirklichkeit und auf Spurensuche zu gehen und jene Frauen, mich der besonderen Frau anzuverwandeln, über die bislang immer gesprochen wurde. Über Brunhild wurde gesprochen als plumpe, grobschlächtige Walküre, die, wenn sie nach dem Becher greift, sofort Mulden reindrückt. Dass sie eine Kriegerkönigin war, dass sie eine mächtige Frau war, dass sie von dem strahlenden Helden Siegfried und dem König Gunther vergewaltigt worden ist. Diese Geschichte erzähle ich. Und das ist keine Erfindung. Ich finde die Spuren. Es werden Leute kommen und sagen, ja, da kommt der Herr Zermoglu, dieser Teichmolch aus Kiel, und der will uns jetzt mal hier eine neue Geschichte erzählen. Aber ist denn nicht jedes Buch eine Anmaßung? Ist nicht jede Geschichte eine Behauptung? Ist denn nicht die Nibelungensage eine besondere Geschichte, in der diese Figuren vorkommen und andere getilgt sind? Hier habe ich den Versuch unternommen, ein bisschen, also irrsinniger zu sein in meinem literarischen Unterfangen als in den anderen Büchern. Ich meine, im letzten Roman war ich Luther. Das ist ja auch nicht ganz gescheit, oder?
Und ich meinte ja auch dieses irrsinnig, einfach in welcher Welt leben wir gerade? Und dass also dieses Thema Männer und Frauen ist einfach ein so sehr belastetes, viel diskutiertes, vermintes Gebiet im Augenblick. So kam einfach dieser Gedanke zustande, dass ja Feridun Zermoglu einfach in der Öffentlichkeit dieses Buch schreibt, wo ein so hoher Grad an Gereiztheit gerade da ist. Ich würde sagen, jetzt wird's Zeit für Lorelei. Wir sind 1799.
Im Bacharach am Rhein. Es geht ein milder Wind in der Nacht und die Nacht gebiert den Fremden. Halb erhellt und halb verschwärzt steht er im Mondschein. Es ist die schlechte Stunde. Der Mond leuchtet die Zeche heim. Ist er kränklich, dass er verharrt? Die Männer auf dem Heimweg, vom Schrecken ergriffen, rufen den Himmel an. Wer ist die zerzauste Gestalt? Ich weiß es, sie wissen es nicht. Er schaut hoch zum blanken Pferdeschädel auf dem Rathausgiebel. Was schwebt in der Luft, das ihn derart berührt? Mond, Sonne der Dummen. Der dumme Haufen drängt heran. Der Fremde aber, als wäre er an fester Stelle gebunden, rückt nicht ab. Will er sich von Schafen beriechen lassen? Hannes, der lange Kerl, will ihn umfassen und fortwälzen, aber der Fremde, er rettet sich mit einem Sprung zur Seite. Jetzt ist es ihm genug. Er reißt die Tasche hoch, quert in raschen Schritten den Markt. Ich muss ihn empfangen, der Hausherr hat's verfügt. Ich öffne die knarrende Tür, der Mann tritt ins Licht. Er hat Schnurrbartspitzen wie große Schneckenfühler. Bleich ist er, als wäre ihm alles Blut aus dem Gesicht gezogen. Im kurzen schwarzen Rock sieht er aus wie ein Franzos. Er sagt, man müsste die Angeln schmieren. Sein Blick ruht lange auf mir. Ich lass ihn schauen. Was sieht er? Er sieht Brusttuch über dem Ausschnitt, Schürze über dem Kleid, Schoßjäckchen ohne Knitter, weiße Haube. Er sagt, es schimmert dir Gold am Haupt. Ich schmück mich nicht mit Zieraten. Die Herden, ob jung, ob alt, strafen die Widerrede. Darum schweig ich still. Er will wissen, ob ich das Küchenmädchen sei. Ich sage, ich bin die Magd, ich bin keine Magd, die viel zerbricht. Darüber muss er lachen. Der Hausherr hat mich ermahnt, einen Knicks zu machen. Ich hab's bewusst versäumt. Ich steig die Treppen hoch, bei jedem Schritt knarrt das Holz. Ich weise ihm seine Kammer zu. Er blickt auf das Bild über dem Kopfende des Bettes. Der Firnis ist in feinen schwarzen Strichen zerplatzt. Ich bin mir gewiss, dass er fragen wird. Also sage ich, das Nonnenkloster Fürstenthal. Die Nonnen, sie schnitten sich die Nasenspitzen ab, um vor den Feinden als unansehnlich zu gelten. Die Männer, sie haben sie nicht geschändet. Der Fremde schüttelt den Kopf, als hätte er Wasser in den Ohren. Glaubt er mir nicht? Je lässt er die Tasche fallen. Er will nicht ruhen. Er bittet um ein Nachtmahl. Er hat den ganzen Tag gehungert. Ich eile die Treppen herunter. Ich trete aus Gewohnheit auf das Astloch am Rand der vierten Stufe. Die Männer draußen. Die Männer schreien vom Wein im Blut ermuntert. Ein grobes Bauernlied. Es hallt über den Platz. Die Franzosen lassen sie gewähren. Wer singt, greift nicht zum Messer. Ich deck den Tisch, ich rück den Stuhl, ich stell die gerollte Serviette hochkant neben den Becher. Er soll nicht in seiner Stadt erzählen, das war eine Misswirtschaft, in diesem Haus am Rhein, und die Magd, sie war liederlich. Kaum, dass ich den letzten Handgriff getan, hör ich die knarrende Treppe. Er setzt sich hin, entfaltet die Serviette, legt sie auf die Schenkel, greift zum Messer und Gabel und erstarrt. Die Schnurrbartspitzen hängen herab, er hat sein Gesicht gewaschen. Was ist das, sagt er. Fleisch vom Rind, sag ich. Und was liegt darunter? Bestimmt kein brauner, flacher Teller. Es sind 5 Tage alte Brotscheiben, sag ich. Nimmt man sie als harte Unterlage, sagt er. Ist das ihr Brauch? Nicht in jedem Haus. Das war ein rauer Empfang, sagt er. Die Burschen haben mich beleidigt. Sie foppen jeden, der im Wege steht, sag ich. Ein hagerer Kerl, der schrie, wollen wir doch die Fetzenpuppe beleben. Ich verließ die Gesellschaft. Ich zog mich zurück. Du musst wissen, Magd, ich bedenke immer den Ausgang einer Sache und diese Sache wäre übel ausgeartet. Der Herr sollte besser zulangen, sage ich, sonst gerinnt die Tunke. Danke.
Sie haben bestimmt alle beobachtet, wie die rechte Hand ja nicht mitgeschrieben hat, aber mitdirigiert hat. Wie kommt es zu dieser Sprache? Wie entsteht die bei Ihnen?
Durch Fleiß und Emsigkeit entsteht die Sprache. Ich bin Schriftsteller, ich bin Schreiber, ich bin Literat, ich versuche es zu sein. Und natürlich sind Worte nicht einfach nur Werkzeuge. Das sind nicht nur die Mittel, mir der Dinge bewusst zu werden. Das stimmt wohl. Im Anfang steht immer der Wunsch, bitte, bitte nicht jetzt hier Lorelei als Ideenbehälter anzusehen. Also eine Lorelei spricht anders und die Sprache ist anders als meinetwegen Valerie Solanas, die militante Feministin. Mein Wunsch ist trotzdem, dass 1799 entsteht, über die Sprache eine Gegenwart zu erzeugen. Es geht turbulent zu in diesem Buch. Es ist auch eine Geschichte der Kämpfer der Frauen. Und es ist ein feministisches Manifest. Ja, jetzt sind da 10 Geschichten. Es wäre schön, wenn man der jeweiligen Frau in ihrer besonderen Geschichte folgte. Und wenn man glühte, wenn man auch ein bisschen zornig wird über das falsche, das männergemachte falsche Leben. Das ist ein Wunsch. So. Sie wollen mich küssen, so gucken Sie mich an.
Der weiß halt was von Seelen. Feridun Semoglu, die Geschichte der Frau, der Roman ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Dankeschön. Danke.
Jaroslav Rudisch, auch meinen herzlichen Glückwunsch zu der Nominierung für den Preis der Leipziger Buchmesse. Sie sind 72 geboren, Sie sind Schriftsteller, Drehbuchautor, Dramatiker. Musik machen Sie auch noch. Die Gruppe heißt Kafka, muss Kafka heißen, weil Sie Tscheche sind.
Und Kafka Band eigentlich heißen so.
Gut, Kafka Band.
Kafka, genau. Ich bin auch in Leipzig eigentlich, dazu Buchmesse, am Vorabend der Buchmesse hier wieder mal.
Da kann man Sie dann auch noch mal sehen auf der Bühne, auf einer anderen Bühne. Sie haben auch Romane geschrieben. Grand Hotel kennen Sie vielleicht, Die Stille in Prag oder Vom Ende des Punks in Helsinki. Das ist alles ins Deutsche übersetzt. Das neue Buch Winterbergs letzte Reise ist nicht übersetzt. Sie haben es auf Deutsch geschrieben, Ihr erstes deutsches Buch. Waren Sie mit den Übersetzern Ihrer Bücher vorher so unzufrieden?
Nee, ganz umgekehrt. Sehr zufrieden in der Tat. Aber alle meine Geschichten hängen mit irgendwelchen Geschichten, die ich irgendwo in einer Kneipe oder in einem Gasthaus irgendwo in Böhmen oder auch in Leipzig gehört habe. Und auch am Anfang von Winterbergs letzte Reise, dieser erste Satz, der da ist, der stammt von einem Freund von mir, der ist Leipziger in der Tat, ja, der ist heute nicht da, aber kommt nächste Woche zu meiner Lesung in Berlin. Und der leidet an der Geschichte und der leidet an der Schlacht bei Königgrätz und das ist meine Gegend. Ich bin 30 Kilometer von diesem Schlachtfeld in Ostböhmen aufgewachsen und die Schlacht hat sich 1866 am 3. Juli abgespielt und bis heute, wenn man da sich diese Schlachtfelder anschaut, die ist immer noch da. Ja? Nicht nur die Gräber, die man da überall sieht, die preußischen, die österreichischen, aber auch viele sächsischen Gräber. Die Leichen sind da mit uns da und meine Mutter hat sich immer noch erinnert, wie ihr Urgroßvater ihr über diese Schlacht erzählt hat. Der war einer von diesen Dorfbewohnern, die sie beobachtet haben. Und haben nicht kapiert, warum sich die einfach jetzt gerade Sachsen und Österreicher mit Preußen klopfen. Aber der hat darüber erzählt, ja, viel. Und am Anfang ist eine reale Geschichte, wie das bei Alois Nebel der Fall war, wie bei Grand Hotel oder bei der Stille in Prag. Und diese Geschichte wurde mir auf Deutsch erzählt und vom Anfang an habe ich nur darüber auf Deutsch nachgedacht. Ja, Entschuldigung, das war ein bisschen lang jetzt.
Ja, wunderbar. Ja. Königgrätz ist ja eine lange Geschichte, eine furchtbare Geschichte. Österreich und Preußen schlagen sich. Sie lassen zwei Hauptfiguren zunächst nach Königgrätz, aber noch viel weiter reisen, einen 99-jährigen und einen mittelalten Mann von Berlin aus über Liberec, Reichenberg in Böhmen nach Prag und nach Budapest und nach Wien mit Ziel Sarajevo. Da kommen sie dann gar nicht an, aber immerhin, sie sind auf der Reise und zwar ziemlich lange. Das ist eine Road Novel, muss man sagen, durch Mitteleuropa. Und dieses Mitteleuropa, das beschäftigt auffälligerweise auch einige von Ihren tschechischen Schriftstellerkollegen im Augenblick, aber viel weniger die deutschen Kollegen von Ihnen. Ist Winterbergs letzte Reise vielleicht doch ein tschechischer Roman, obwohl auf Deutsch verfasst?
Ja, eine gute Frage. Ne? Also zu meinem Land, zu Böhmen und zu Tschechien, gehören irgendwie historisch die beiden Sprachen. Und nur wenn man Deutsch kann, kann man auch die Geschichte von meinem Land irgendwie verstehen. Ja? Also ich habe Geschichte studiert und wenn man da nur also ein paar sich diese Schichten anschaut, dann hätte ich überhaupt das Buch nicht schreiben können, wenn ich nicht irgendwie auf Deutsch einiges vorher lesen könnte, weil das gibt's nicht nur, also eben auch Königgrätz 1866, da habe ich nicht nur die tschechischen Bücher dazu gelesen, aber auch mir die deutschen Bücher natürlich angeschaut. Und letztendlich das Thema Mitteleuropa, was ich vielleicht damit erzählen wollte, ist, ich bin ein leidenschaftlicher Eisenbahner und wenn man über mein Landstrich nachdenkt, ja, Böhmen, ein Teil von Österreich-Ungarn, von der Doppelmonarchie. Ich habe in meinem Arbeitszimmer eine riesige Eisenbahnkarte von 1911 und wenn ich mich frage, was davon geblieben ist, ja, das ist unser Eisenbahnnetz, was wir haben. Diese unglaublichen schönen Strecken, die Alpenbahnen, aber auch die Strecken im Böhmewald oder im Riesengebirge, die Strecken bei uns im böhmischen Paradies, das ist einfach alles da. Auch die Eisenbahnen sind uns geblieben, diese Menschen, die auf den Bahnhöfen arbeiten. Ich komme aus einer Eisenbahnfamilie, nur diese dicke Brille hat mich gerettet vor einer Eisenbahnkarriere, aber ich habe das damals wirklich sehr bereut. Mit 13, 14 bin ich einfach blind geworden und alle dachten, mein Vater, ich bin der Lokführer oder Fahrdienstleiter, hat nicht geklappt, ich musste ins Gymnasium, was ich nicht bereue, aber trotzdem, diese Liebe zur Eisenbahn ist mir irgendwie geblieben und zu der Geschichte und die kann man auch in den letzten 160, 150 Jahren kaum trennen oder die Orte der Geschichte. Ja. Und ich muss auch dauernd erklären, zum Beispiel in Berlin, wo ich auch wohnhaft bin, was ist jetzt die Gitschiner Straße hier, ja? Oder Skalitzer Straße, wo kommt das her? Das weiß keiner. Oder die Reichenberger Straße, was ist das jetzt Reichenberg? Viele wissen das gar nicht, ja? Wo eigentlich die Reichenberger Straße endet, ja, nämlich in Liberec, in Reichenberg. Hier in Leipzig muss man das nicht erklären, hier wissen das alle. Vielleicht habe ich das auch für meine Freunde genau geschrieben, damit sie auch so eine Reise durch die Geschichte von Mitteleuropa machen können, mit Winterberg und Kraus.
Sie haben sich ja offenbar dann auch einige sowohl Vorlieben wie auch Traumata von der Seele geschrieben, denn der 99-jährige, der Winterberg, dessen letzte Reise den Rahmen dieses Buches bildet, das ist ja jemand, der auch nicht zur Eisenbahn kommen konnte, wegen seiner Brille übrigens, und der dann nur Straßenbahnfahrer werden konnte, immerhin hat er ein Sahnehäubchen, der letzte Straßenbahnfahrer von West-Berlin, als sie abgeschafft wurde. Der andere Mann ist ein Kraus, Jan Kraus, der nennt sich Sterbebegleiter, weil er immer alte Menschen begleitet in ihren letzten Tagen, manchmal Monaten. Das ist jemand, der einen erheblichen Zigaretten- und Bierkonsum verzeichnet. Und der ist eigentlich lebensunlustig, während der Sterbende, der 99 Jahre alt ist, Wenzel Winterberg, eigentlich noch gar nicht so recht sterben will, weil er plötzlich bemerkt, es gibt da noch etwas, was er noch einmal sehen will, was er noch einmal erreichen will. Die sind sehr unterschiedlich. Was hält die beiden eigentlich zusammen?
Melancholie vielleicht, ja, und zwei Frauen. Eigentlich, ich dachte, es würden vielleicht sogar mal zwei Bücher, weil es machen viele Tschechen heutzutage hier, dass sie einfach den alten Menschen beim Sterben helfen. Ich habe zwei Frauen mal kennengelernt im Bus nach Nürnberg, die eben immer so auf so einer Mission sind in Deutschland. Immer 3 Monate dort, 2 Wochen da, 6 Wochen da. Und was sie so erzählt haben, das war schon unglaublich krass, unglaublich spannend, rührend, aber auch sehr brutal und radikal. Was bleibt, ist der Tod. Ne? Und die große Melancholie. Es ist jetzt auch ein sehr lustiges Buch, hoffentlich. Wir Tschechen können nicht anders schreiben, auch wenn wir über Tod schreiben, muss man dabei irgendwie auch lachen.
Ja, sie versammeln sehr viele Todesmotive, auf jeden Fall, nicht nur mit Königgrätz.
Viele Leichen,
viele Leichen.
Wartleichen und genau, Eisenbahnleichen und
Würgeleichen, Blutdruckleichen, Rasiermesserleichen, Bratpfannenleichen, Theaterleichen, Brühleichen.
Nee, das sind wirklich, wie er immer sagt, Wartleichen sind keine schönen Leichen. Das ist so ein, in der Tat ein Satz, das sich da immer wieder wiederholt. Es kommen immer viele Leichen.
Ich glaube, das kommt von Molière, oder? Der hat, glaube ich, gesagt, also alles wird ein Witz, wenn du es oft genug wiederholst.
Das kann, ja, sehen Sie. Naja, das kann sein. Daran habe ich nicht gedacht. Aber wenn Sie das sagen, dann stimmt's wohl, ja. Es gibt aber auch schöne Leichen, das sind die Moorleichen, aber da gibt es nur eine. Also das erinnert sich an so eine Moorleiche, die da im Isergebirge gefunden wurde. So ein Mordfall ähnlich, das man nicht aufklären konnte nach 600 Jahren.
Die Fahrt führt über Leipzig und Sie haben, um den Genius Loci Ehre anzutun, auch eine Lesung über Leipzig ausgewählt.
Das sind eben, was mich auch interessiert, sind diese Verbindungen zwischen Böhmen und Sachsen, über die man vielleicht auch nicht immer weiß. Und diese beiden Länder sind sich viel näher oder liegen viel näher, als man erstmal denken würde. Viele Tschechen wissen das gar nicht. Und hier geht es um Leipzig, um den wunderschönen Leipziger Hauptbahnhof. Und dann waren wir in Leipzig. Und er putzte seine Brille und schaute nach oben zu den großen, breiten Wellen aus Glas und Stahl, zum Dach, zum Himmel. Winterberg erzählte, wie er diesen Bahnhof schon seit jeher bewunderte. Er erzählte von dem schönsten Kopfbahnhof Deutschlands, vom schönsten Kopfbahnhof Europas, vom schönsten Kopfbahnhof der Welt. Er erzählte, wie Leipzig seinen Kopfbahnhof durch einen Tunnel unter der Stadt verloren hat. Er erzählte, er wolle sich den Tunnel nicht anschauen. Er erzählte, es mache ihn melancholisch. Ja, ja, viele der Kopfbahnhöfe gehen in der Geschichte verloren und viele Köpfe auch. Unsere Kopflosigkeit, lieber Herr Kraus, wird kein gutes Ende nehmen. Traurig, traurig. Doch es muss so vielleicht sein. Aber wir zwei, lieber Herr Kraus, wir zwei gehen nicht verloren. Wir lassen uns nicht von den menschlichen Dummheiten zerstören, lieber Herr Kraus. Wir werden alles überschienen, so wie Keger die Alpen überschienen hat. Winterberg erzählte von dem Bahnhof und gestikulierte wild um sich herum und zeigte mit seinen Händen und Fingern und Füßen in alle Himmelsrichtungen, als würde er ein riesiges Musikorchester dirigieren. Er erzählte und in der Kälte dampfte es aus seinem Mund wie aus einer Dampflokomotive. Ja, ja, lieber Herr Kraus, da links, da, der preußische Bahnsteig. Ja, ja, rechts der sächsische Bahnsteig. Ja, ja, ganz rechts noch der Militärbahnsteig. Ja, ja, ein Bahnsteig nur für Militärs. Das sieht man auf einem Personenbahnhof nicht so oft. Das sieht man eigentlich sehr selten. Ich kann mich nicht entsinnen, ob ich es auf einem anderen Bahnhof gesehen habe. Und dazwischen, wie Sie sehen, ein Querbahnsteig, der den sächsischen und den preußischen und auch den Militärbahnsteig bis heute verbindet und ergänzt. Ja, ja, der Bahnhof war ein Versöhnungsbau, lieber Herr Kraus. Er sollte die Preußen und Sachsen nach der Schlacht bei Königgrätz 1866 und nach der preußischen Eroberung von Sachsen, ja, ja, nach dieser historischen Vergewaltigung von Sachsen durch Preußen, ja, ja, endlich zusammenführen und versöhnen und für immer verbinden. So wie der Querbahnsteig da hier auf dem Bahnhof den sächsischen und preußischen und Militärbahnsteig bis heute noch verbindet, wie Sie sehen können. Genau so hat sich das der Architekt Rudolf Bitzan vorgestellt, lieber Herr Kraus. Ja, ja, ich weiß, was Sie sagen möchten. Ein Personenbahnhof, wo ein Militärbahnsteig steht, das ist kein gutes Zeichen. Das kann kein gutes Ende nehmen. Und Sie haben recht, es hat kein gutes Ende genommen. Aber ich schwöre, der Militärbahnsteig war keine Idee von Rudolf Bitzan. So hat es mir mein Vater erzählt. Er kannte Bitzan gut aus Liberec, aus Reichenberg. Ja, ja, der Bau der Reichenberger Feuerhalle hat sie zu Freunden gemacht. Ja, ja, wo bin ich denn hängen geblieben? Winterberg fing an zu zittern. Wollen wir nicht gehen? Nein, wollen wir nicht. Wir sollten aber gehen.
Vielen Dank.
Danke, vielen Dank.
Jaroslav Rudisch, die gehen dann nicht. Das geht noch vier Seiten weiter, glaube ich, fünf Seiten weiter sogar. Und Sie sprechen weiter über den Bahnhof.
Eigentlich der Winterberg erzählt über Bahnhof und Sachsen und Böhmen und plötzlich ist er auf den Schlachtfeldern in Königgrätz und dann in der Feuerhalle in Liberec in Reichenberg und sieht eine irre Verbindung zwischen dem Bahnhof von Leipzig und dem ersten Krematorium in Böhmen, in Österreich damals noch, was in Liberec gebaut wurde, 1917.
Ja, das ist einer von den historischen Anfällen, die nicht selten sind, wie das Kraus immer nennt, der mittelalte Mann. Das ist ein sehr diskretes Erzählen, weil Sie sich sehr oft bewegen in den historischen Fakten und das Persönliche erst nach und nach herauskommt. Ein echter Männerroman eigentlich. Man muss sich überlegen, wie haben Sie es eigentlich gemacht? Also haben Sie sich nur auf den Reiseführer, auf den Baedeker gestützt, 1913, oder haben Sie sehr aufwendig recherchiert, denn da taucht unheimlich viel am Material.
Naja, ich habe ja Geschichte studiert und habe mich immer wieder mit der Geschichte von Liberec auseinandergesetzt. Ein Roman Grand Hotel spielt da, da taucht auch das Krematorium, die Feuerhalle schon mal auf. Es ist ein irre Bau, mitten in der Stadt. Das war ein Protestbau fast, ja. Also in Österreich bis 1918 war die Vollbestattung einfach verboten. Aber es war ein Verein der Freunde der Vollbestattung in Wien, die Flamme. Die waren sehr mächtig und sehr verbreitet. Das war damals sehr modern. Und die wollten irgendwo in Österreich endlich ein Krematorium haben. Die waren wie besessen davon. Und in Wien haben das abgelehnt, Brno auch, Prag. Aber in Reichenberg ging's irgendwie. Die durften bauen, aber die durften da die Leute nicht einäschern. Also ein Jahr lang war das irgendwie das ganze Gebäude mitten in der Stadt einfach leer. Und das ist so irgendwie skurril, traurig, tschechisch irgendwie. Ja. Und wenn ich das jetzt erzählen würde, ganz kurz nur, die haben das 3 Tage nach der Oktober 1918 bricht Österreich-Ungarn zusammen. Es entstehen diese kleinen Staaten wie die Tschechoslowakei. Und 3 Tage später kommt es zu der ersten Einäscherung in Liberec. Und das ist unglaublich, wie sich da die letzten 100 Jahre einfach widerspiegeln. Aber das ist nur ein in der Tat geht es doch um was anderes in diesem Buch. Aber was Leipzig und Liberec verbindet, ist die Figur von dem Architekten Rudolf Bitzan, der hier auch an dem Hauptbahnhof einfach gebaut hat. Der wurde da hier aus der Geschichte vom Leipziger Hauptbahnhof leider austradiert, vernichtet. Und der nächste Bau war eben dann die Feuerhalle in Liberec.
Ja. Jaroslav Rudisch, vielen Dank für Lesung und Gespräch.
Danke.
Jaroslav Rudisch, Winterbergs letzte Reise, nicht übersetzt bei Luchterhand.
Vielen Dank. Ahoi.
Anke Stelling mit dem Roman Schäfchen im Trocknen, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Anke Stelling, in Stuttgart groß geworden, das ist wichtig für diesen Roman. Dann gibt es eine sehr gute, sehr schöne Kurzfassung ihrer Vita auf der Website, die ich unbedingt empfehlen kann. Da deutet sich schon ein Motiv an, dem wir in diesem Roman dann auch wieder begegnen werden, dass es nämlich damals in Berlin auch Freunde gab, also ein Leben in einem Freundeskreis, und die Freunde fingen alle irgendwann an zu studieren. Bei Anke Stelling, ob das jetzt ein direkter Zusammenhang ist, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall passierte es dann bei Ihnen auch, dass sie nämlich hier am Literaturinstitut in Leipzig studiert hat. Ihre letzten Romane sind Fürsorge gewesen und Bodentiefe Fenster. Damit ist sie auch nominiert gewesen für den Deutschen Buchpreis, und jetzt Schäfchen im Trocknen. Eine Schriftstellerin mit 4 Kindern, verheiratet, der Mann Künstler. Sie selber hat kein eigenes Arbeitszimmer, sondern arbeitet in dem...
Doch, die Kammer. Die Kammer ist ihre. Das sind so 2 Quadratmeter neben Berliner Altbauküchen. Und das ist Resis Arbeitszimmer. Da hat sie sich so ein Brett angedübelt und da geht sie rein und da darf sie auch rauchen. Auch ganz wichtig in dem Buch.
Wichtig aber ist, dass sie die Kündigung bekommt für diese Wohnung, und die Kündigung hängt ganz wesentlich mit den Freunden zusammen.
Oder mit dem Beruf. Also deshalb muss Resi Schriftstellerin sein wie ich oder auch journalistisch arbeiten ab und zu. Also die schreibt und die greift auf die Gegenwart zu und die greift eben dann auch auf das zu, was sie umgibt, und davon sind die Freunde, die alten Freunde auch Teil, und die mögen das nicht.
Es ist also wesentlich ein Roman über Freundschaft mit den Freunden, die auch mal aus Schwaben mit nach Berlin gekommen sind. Um diese Geschichte dieser Freundschaft geht es ganz wesentlich, und es geht ganz wesentlich auch um Unterschiede.
Ja, vielleicht ist das noch wichtig, und vielleicht meinten Sie das auch mit Stuttgart. Also der Roman spielt in Berlin im Prenzlauer Berg, und da gibt es so ein Schwabenbashing. Jetzt kommen diese Freundesklicke eben auch Anfang der 90er nach Berlin, alle aus Stuttgart, also aus Schwaben. Und da gibt es ja jetzt das Klischee, nicht nur das Prenzlauer Berg-Klischee, so Bionade, Biedermeier und so weiter, aber auch, dass die Schwaben, die da hinkommen, dass die alle Geld haben und da eben dann die Ureinwohner weggentrifizieren und dann jetzt da ihr Bullerbü errichten, eben mit dem notwendigen Kapital, weil da steigen ja dann auch die Mieten, beziehungsweise man fängt an zu kaufen oder selbst zu bauen. Aber diese Schwaben sind auch keine homogene Gruppe und die haben auch nicht alle Geld. Und Resi ist zum Beispiel eine, die kommt aus anderen Verhältnissen. Und das war damals, als sie da hinkam und alles noch so billig war, war das nicht so wichtig. Aber jetzt, so mit fortschreitendem Alter, mit den Familiengründungen und eben auch der gesellschaftlichen Entwicklung, wird es immer wichtiger. Und das fällt ihr sehr spät auf. Also sie erzählt von sich selbst als Spätzünderin. Aber diese Unterschiede, die fallen ihr jetzt auf. Und sie fragt sich, ob die vielleicht auch was damit zu tun haben, dass sie da jetzt so rausfällt.
Und für die Unterschiede ist wichtig, für die Stelle, die Anke Stelling jetzt liest, dass es da einen Skiurlaub gab, eigentlich zu der Gymnasialzeit. Dieser Skiurlaub hat für die Protagonistin Resi nicht stattgefunden, weil eben die Unterschiede heißen, es sind soziale Unterschiede, sie hatte nicht das Geld dafür. Sie hatte einen Freund, der sie mitgenommen hätte, der jetzt auch in Berlin ist.
Während sie da in ihrer Kammer sitzt und darüber nachdenkt, was die aktuellen Unterschiede sind, fällt ihr eben auch so nach und nach auf, spät, wie gesagt, dass es eben auch früher schon, auch in Stuttgart schon Unterschiede gab. Zum Beispiel, wer hatte Ski, wer hatte keine Ski? Wer ist immer Skilaufen gegangen? Das ist ja auch was, was kostet. Und wer nicht? Und das ist aber ganz stark mit Scham verbunden. Und zum Beispiel diese Skifahrgeschichte aus der Zeit, wo sie alle 17 waren, die kann sie sich erst jetzt, zumindest in dieser Weise, erzählen. Also es geht auch viel um Schuld. Sie fällt raus aus dieser Clique, sie hat die Wohnung gekündigt bekommen. Es geht um diese Unterschiede und aber auch um eine Art Erklärung oder Rechtfertigung, die sie anstellt gegenüber ihrer ältesten Tochter, stellvertretend natürlich auch für die anderen Kinder. Und sie denkt sehr viel darüber nach, durfte sie die überhaupt kriegen, muss man sich ja auch leisten können und so weiter. Und deshalb richtet sie das dann auch, weil sie beschließt doch und ich werde aufklären und richtet das Ganze an ihre Tochter. Das mit den Unterschieden ist wirklich vertrackt. Ich habe fast 30 Jahre gebraucht, um mir diese Skifahrgeschichte zu erzählen. Und selbst jetzt bin ich noch in Sorge, dass du, Bea, oder sonst jemand meinen könnte, ich wolle mich damit zum Opfer stilisieren. Denn das ist durchaus ein gängiger Vorwurf gegenüber denjenigen, die Unterschiede benennen. Ungleichheit teilt uns in die, die Privilegien haben und die, die sie nicht haben. Und das ist für alle, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, ein Problem. Ganz egal, zu welcher Gruppe sie gehören. Ingmar mag genauso ungern reich sein wie ich arm. Warum können denn nicht alle einfach Skifahren können, verdammt? Und wenn das schon so ist, können wir da nicht wenigstens so tun, als ob? Damit ich nicht die Verliererin und Ulf und Ingmar nicht die Gewinner sein müssen? In der Küche ist Bea, kocht sich einen Tee. Ich höre, wie sie herumgeht, mit den Füßen scharrt, mit dem Geschirr klappert. Als sie klein war, habe ich ihr Lieder vorgesungen, eines nach dem anderen, weil ich die Texte auswendig konnte. Erste Überlebensstrategie der Kleinkindmutter. Die Gedanken abkoppeln von dem, was aus dem Mund kommt. Mama, der Beruhigungs- und Beschallungsautomat. Doch das ist vorbei. Ich will nichts mehr auswendig singen oder hersagen. Ich will den Kindern beistehen, indem ich mir selbst beistehe. Der 17-jährigen Resi. Und beispielsweise Ulf frage, ob er immer noch denkt, sie hätte doch einfach was zu lesen mitnehmen können und dann sei alles gut. Ich will auf der Seite des verunsicherten, von der Gelegenheit zurückschreckenden Pärchens stehen und Ingmar fragen, worin und für wen wohl die Gelegenheit bestand. Geld geliehen zu kriegen, ehrlich? Oder doch eher Geld loszuwerden und Gewissen zu beruhigen? Da muss ich vielleicht noch mal kurz erklären. Ingmar, auch einer aus der alten Clique, der Arzt ist und sehr gut verdient und noch erbt, hat den beiden, also Resi und ihrem Mann Sven, angeboten, mitzumachen beim Baugruppenprojekt und ihnen den Eigenanteil, den es dafür braucht, zu leihen, also sowas wie 50.000 Euro. Und Resi und Ingmar haben das aber abgelehnt. Und Resi weiß eigentlich selber nicht so genau, warum. Und das ist auch sowas, wo sie das Gefühl hat, da muss sie genauer drüber nachdenken und das vielleicht auch Bea und sich selbst erklären. Ich weiß nicht, woher Ingmar sein Geld hat. Anders als Ulf kenne ich ihn nicht schon, seit wir Kinder waren, hat er in meiner Gegenwart keinen Schwur geleistet. Ich weiß nur, dass ihn stets fasziniert hat, wie Sven und ich das schaffen, wie wir unsere eigene ungeheure Unverantwortlichkeit ertragen, 4 Kinder in die Welt zu setzen, ohne finanzielle Sicherheit. Von Anfang an hat Ingmar sich auffallend für meine Texte und Svens Bilder interessiert, auch für die Produktions- und Förderbedingungen. Bei seinen Einladungen hat er uns ausführlich vorgestellt, hat Freunden und Verwandten erklärt, dass wir Künstler seien und dennoch, oder gerade deshalb, die ersten Eltern aus Friederikes Freundeskreis. Ich war geschmeichelt von seiner Neugier, seiner zuverlässigen Anwesenheit bei Lesungen und Vernissagen, seiner Aufmerksamkeit als Gastgeber. Ich hörte mir gerne an, wie fremd ihm unsere Welt doch sei, und ich kapierte nicht, dass er das ernst meinte, sich an uns labte, sich mit uns schmückte. Ich war mir der Unterschiede unserer Welten nicht bewusst. Ich dachte, er übertreibe, und ich kapierte nicht, zu welchem Zweck. Eine erste Ahnung bekam ich, als es um Silas Einschulung ging und Friederike mir erzählte, dass Ingmar nicht wolle, dass die Schule genauso ein langweilig homogenes Soziotop sei wie die Bewohnerschaft der Baugruppe, dass er es gut fand, dass Silas in der Kita auch Spielkameraden aus einfachen oder migrantischen Verhältnissen hatte, nicht so schrecklich weiß und arriviert. Da fiel mir auf, dass Armut für Ingmar ein willkommenes Unterscheidungsmerkmal zu sich selbst darstellte. Herrlich bunt und ausgeliefert, und es kam mir absurd vor. Erst jetzt, nochmal 6 Jahre später, habe ich begriffen, dass Ingmar uns Geld leihen wollte, um uns in seiner Nähe zu behalten, um die Baugruppe mit uns zu würzen, sie für sich sowie nach außen als Sozialprojekt darstellen zu können. Doch es sind auch Geringverdiener mit an Bord, Künstler. Wenn ich einen Funken Klassenbewusstsein besessen hätte, damals in seinem politisch korrekten Hybridauto mit den samtbezogenen Kindersitzen, hätte ich lachen können bei seinem Angebot und sagen, vergiss es, ich mach dir nicht den Clown. Ich erleichtere dir nicht dein Gewissen und dich nicht um dein Geld. Dafür musst du dir wen anderes suchen, Digger. Stattdessen habe ich gehadert und gegrübelt. Mir immer wieder ausgemalt, wie es wäre, wenn wir uns dafür entschieden hätten. Dass dann vielleicht die Freundschaft mit Ulf noch bestünde. Auf jeden Fall die mit Vera und Frank. Dass Geld dann weiterhin keine Rolle spielte und wir immer noch alle zusammen und glücklich wären. Glücklich, zufrieden und gleich.
Der Roman geht dann weiter und treibt diesen Konflikt immer mehr in die Zuspitzung. Und was ich mich gefragt habe, diese Freunde mit Geld, haben die nicht ein bisschen Mitgefühl?
Selber schuld heißt das Zauberwort. Selber schuld. Es hat sich Resi selbst zuzuschreiben und das macht sie ja in der Kammer dann auch. Also, weil sie hätte das nicht machen müssen. Sie hätte ganz viele Entscheidungen nicht treffen müssen. Es geht auch darum, also dieses sich zum Opfer stilisieren ist ganz wichtig. Also das wird ihr auch vorgeworfen. Zuerst falsche Entscheidungen treffen und dann rumjammern. Tja. Also da hört das Mitleid auf. Und Resi überlegt das selbst, warum das eigentlich so ist und was eigentlich kommen müsste. Und sie kommt dann auf die AIDS-Waisen. Die haben vielleicht Mitleid verdient, weil die können wirklich nichts dafür. Weil die haben sich ja nicht mal selbst infiziert, sondern... Naja, also Selbstschuld ist so eine ganz große, ich nenne es neoliberale Erzählung. Und ich glaube, der sind wir alle irgendwie aufgesessen und auch unterworfen. Und Resi selbst eben auch. Also sie glaubt auch, sie ist vielleicht selbst schuld. Und diese Reflexion, die ringt sie sich selbst ab. Nämlich mal zu gucken, ob es vielleicht nicht alles nur in ihr passiert, sondern ob es auch gesellschaftliche Zusammenhänge gibt. Kapitalverteilung, solches Zeug.
Das ist genau der Punkt, dass all diese Dinge durchsichtig werden, dass es all diese sozialen Unterschiede nach wie vor gibt, oder?
Ja, das tut weh, weil gleichzeitig, also das kulturelle Kapital, das gibt es ja tatsächlich auch. Und Resi sagt an einer anderen Stelle, da geht es darum, dass sie nicht diese ganzen Urlaubsreisen, die in dem Milieu, wo das Ganze spielt, normal sind, also 5-mal im Jahr eben die Herbstferien, die drohenden Herbstferien, ist fast schlimmer als die drohende Kündigung der Wohnung, weil wie soll sie den Kindern schon wieder erklären, dass sie die Einzigen sind, die halt nicht in die Sonne fliegen, sondern wieder zu Hause hocken müssen. Und da sagt sie an einer Stelle auch, also dieses ganze Wissen zum Beispiel, dass es aber ja schädlich ist oder sie macht das dann fest an diesen Läusen. Ich weiß nicht, wer hier Kinder hat, aber das ist ja wirklich eine Pest. Immer wieder kommen die Läuse, die waren eigentlich hier schon ausgerottet, aber diese ganzen Fernreisen bringen die wieder mit. Das kann man dann wissen, da kann man dann auch drauf beharren. Nee, wir waren's, ihr wart's, die immer wegfahren, aber das nützt gar nichts. Man ist einfach nur Spielverderberin und das ist das Problem. Das ist wirklich schmerzhaft und so viel zu wissen und trotzdem aber nicht umsetzen zu können und auch das kulturelle Kapital vielleicht zu haben, aber was nützt es einem dann? Darum geht es ganz viel.
Anke Stelling mit dem Roman Schäfchen im Trocknen, erschienen im Verbrecherverlag, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2019. Dankeschön.
Ich danke.
Und ich glaube, wir haben das Problem, was die Jury hat, das Problem, was wir beide hatten, verwickelt in diese 5 Romane, vielleicht ein Stück weitergeben können an Sie, nämlich dieses Problem, da jetzt entscheiden zu müssen, wer tatsächlich den Preis bekommt. Und dann gibt es auch noch Matthias Navrat mit dem traurigen Gast, der auch noch einen exzellenten Roman geschrieben hat.
Und leider nicht da war, aber sicherlich in die Überlegungen der Jury einfließen wird. Die Jury wird am Donnerstagnachmittag, am ersten Tag der Buchmesse, dem 21.03., ihre Entscheidung bekannt geben. Und Sie können vorher noch mal den heutigen Abend verfolgen, um vielleicht Ihren Favoriten, Ihre Favoritin zu wählen. Und zwar auf MDR Kultur am Sonnabend, dem nächsten Sonnabend, dem 2.03. ab 22 Uhr und auf Deutschlandfunk Kultur in der Nacht zum Sonntag, 2 Stunden später, am 3.03. um 0.05 Uhr. Und jetzt danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen allen einen schönen Abend. Jörg Plath
und Carsten Tesch für MDR Kultur. Dankeschön.